Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Na, fest kommt ab, der Podcast fürs Handwerk. Ich freue mich so sehr heute. Ich habe nämlich Madeleine Kern bei mir sitzen. Das ist die Stellenanzeigentante, so nennt sie sich selber. Herzlich willkommen, Madeleine.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich bin sehr gespannt.
Sag uns doch mal drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Diese Frage stellst du ja netterweise vorab. Und dann habe ich echt überlegt, wie beantworte ich den Quatsch denn, ja? Und habe jetzt mir so tatsächlich Notizen gemacht. Also es gibt mich beruflich, privat und als ich. Und beruflich mache ich gerne Stellenanzeigen, weil ich möchte, dass Bewerben leicht ist und viel Spaß macht. Privat besitze ich hier in Stuttgart, bin Mama von zwei Kindern und habe einen Naturwissenschaftler als Ehemann. Bei uns wird also viel diskutiert und argumentiert. Und ich selbst bin einfach sehr ehrgeizig und kombiniere das gerne mit Witz und Humor.
Ich finde es total schön, dass du die Bandbreite so groß gerade gemacht hast, so viel von auch privater Seite. Das ist eher selten, dass man einen Menschen so im Ganzen kennenlernen kann. Vielen Dank dafür, für das Vertrauen, das du hier so einfach rausgegeben hast. Pass auf, nach fest kommt ab. Woher kennst du diesen Spruch? Hast du eine Geschichte mit diesem Spruch?
Es ist gefühlt meine komplette Kindheit. Mein Papa hat den immer gesagt, nach fest kommt ab und nach ganz fest kommt ganz ab. Das war immer das, was er gesagt hat, wenn ich gesagt habe, kannst du mal festmachen oder kannst du das mal festschrauben? Oder also ich habe von meinem Papa sehr viel handwerklich gelernt und lernen dürfen und bin auch in unserer Familie diejenige, die immer alles reparieren darf. Und dadurch, ich weiß nicht, absolut alles wurde damit kommentiert. Also es war einfach ein Spruch, der tatsächlich meine Kindheit begleitet hat. Deswegen finde ich auch diesen Titel von dem Podcast so großartig, dass das genau das geworden ist.
Und nutzt du das auch bei deinen Kindern? Sagst du diesen Spruch, gibst du ihn weiter?
Ja, obwohl es noch nicht ganz so häufig ist, aber ja, ich habe den auch schon und dann habe ich gemerkt, oha, wirst du wie deine Eltern, ach du grüne Neune. Ja, aber es ist einfach so. Ja, und das Schlimme ist, es stimmt ja auch.
Ja, Mensch.
Es stimmt ja auch. Machst du das hier irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn beim Abfluss irgendwas ist, ja, wenn du dann nochmal dreimal dran drehst und nochmal ein bisschen fester, ganz sicher, irgendwann hast du es in der Hand. Und das ist, das muss man wissen, finde ich, fürs Leben. Das ist ja so ein Spruch fürs Leben, ne?
Absolut, ja, das stimmt. Einen Spruch fürs Leben hast du vielleicht auch, den du immer wieder verwendest, wenn du mit Unternehmen arbeitest in Sachen Stellenanzeigen. Gibt es etwas, was du immer sagst, was alle gleich irgendwie fragen, du immer die gleiche Antwort gibst?
Dazu habe ich einen kompletten Online-Kurs aufgenommen. Nee, Spaß. Ich wiederhole mich tatsächlich sehr viel. Was ich immer sage, ist, wenn ihr anfangt, euch damit zu beschäftigen mit der Stellenanzeige, wird sie schon besser.
Guck.
Also man muss nur damit anfangen. Weil viele Leute sich denken, oh Gott, und das ist ja ganz, ganz viel. Ja, man kann da ganz, ganz, ganz viel machen. Aber der Witz ist, wenn man einmal anfängt, fängt man an, die Sachen zu sehen. Wenn man sich, was weiß ich, mit dem Titel mal beschäftigt und feststellt, ach, den sollten wir ja für Suchmaschinen optimieren, ja, und uns mal so ein bisschen mit SEO beschäftigen, muss nicht viel sein. Und plötzlich merken wir, ach, ist ja erstens gar nicht so schwer und zweitens fängt man an, einen Blick dafür zu schärfen und macht es plötzlich bei jeder Anzeige.
Woher kommt deine Leidenschaft mit diesen Stellenanzeigen?
Das frage ich mich auch. Sorry, ich will. Nein, also dazu vielleicht eine ganz kurze Geschichte. Entwickelt hat sich das daraus, dass ich, wie weit hole ich aus?
Ganz weit, also, wir haben Zeit.
Ganz weit, wir haben Zeit, okay. Der liebe Kai kam auf mich zu und hat gesagt, also der ist Inhaber von einem IT-Unternehmen, hat gesagt, er braucht mehr Leute. Er will sein Team da verdoppeln am besten. Und was muss er dann so tun? Madeleine, du kannst doch HR, mach mal. Erzähl mal. Und damals war ich festangestellt, hatte damit wenig zu tun tatsächlich. Und wir haben uns aber seine Karriereseite angeguckt, seine Stellenanzeigen angeguckt und haben ein bisschen was verändert. Alles nicht viel. Und er rief ein paar Wochen später an und meinte, boah, Bewerbereingang hat sich komplett gedreht. Ganz andere Leute, plötzlich die passenden, die ich haben möchte. Was hast du getan? Und du musst das auch anderen erzählen. Ich so, ja, weiß nicht. Also, ja, ich war wirklich sehr in einem sehr festen, weichen Sessel in einem Großkonzern und hatte eigentlich keine Bedürfnisse, mich selbstständig zu machen, aber es nagte an mir. Und dann war ich 2019 auf der Zukunft Personal Europe und habe da mit ein paar Leuten gesprochen über das Thema Employer Branding. Also ich habe das damals sehr stark in die Richtung gedacht, ich brauche riesengroße Employer Branding Projekte, an denen ich mehrere Monate mit den Unternehmen sitze. Und dann gab es welche, die haben gesagt, ja, für sowas bezahlen sie. Also so ganz grundsätzlich, ich musste wissen, ist es ein Business Case, weil ich konnte kein Hobby gebrauchen. Also das war einfach, meine Große war damals 2. Ich hatte keine Zeit für ein Hobby, was viel Ressourcen frisst, aber am Ende nichts bringt. Ich habe von Anfang an gesagt, da muss halt auch Geld bei rumspringen. Habe das dann nebenberuflich gemacht und habe dann Glück im Unglück gehabt irgendwie, dass mein Team aufgelöst wurde bei Daimler damals. Also mein Job gab es nicht mehr. Also es hat ein bisschen gedauert, der Prozess ist ein bisschen länger. Also das sagt einem keiner von einem Tag auf den anderen. Man spürt das so ab so einem Jahr vorher. War nicht so schön, weil man ständig begründen muss, warum man seinen Job macht oder auch nicht. Und dann haben die gesagt, nehmen Sie hier diesen Klumpen Gold und gehen Sie. Und das haben die eigentlich allen Leuten in der Zentrale gesagt. Also es war jetzt nicht so, dass sie zwingend mich loswerden wollten, sondern die wollten ganz viele loswerden. Das hat man leider auch gespürt. Und da ich so die ersten Kunden gewonnen hatte und gedacht habe, gut, probieren wir mal, war das für mich, ja, also mein Mann stand auch dahinter. Das war mir wichtig, dass wir familiär das alles irgendwie auf die Reihe kriegen, egal ob es klappt oder nicht. Und dann habe ich diesen Sprung tatsächlich gewagt. Und ich habe gedacht, ich komme um die Ecke mit Selbstreflexion fürs Unternehmen. Und das hat keinen interessiert.
Das interessiert auch heute noch keinen.
Nein, also niemand möchte sich mit sich selbst beschäftigen und dafür schon gar nicht bezahlen. Und was die Leute aber dann interessiert hat, war, als ich auf LinkedIn angefangen habe, über Stellenanzeigen zu posten. Und was man da so besser machen könnte. Und so ein paar einzelne. Also ich habe mich dann tatsächlich auch selber erstmal dann nochmal tiefer mit beschäftigt und weitergebildet, weil da kann man ja auch technisch noch viel optimieren. Und das fanden Leute gut und bezahlenswert, ganz offensichtlich. Also da kamen dann tatsächlich Kunden um die Ecke. Und so bin ich bei dem Thema hängen geblieben tatsächlich. Der Witz ist, wir machen trotzdem Selbstreflexion. Aber ich sag's ihnen nicht.
Man muss es anders verpacken, ne?
Ja.
Aber, ja.
Ich fange ja auch immer an mit einer Arbeits- und Anforderungsanalyse. Logischerweise. Da kriegen die Leute von mir so ein Heftchen und müssen das dann ausfüllen. Damit wir da eignungsdiagnostisch richtig rangehen. Diese Wörter lasse ich nicht fallen. Das ist ein Handout, das sie mir bitte ausfüllen vor dem Workshop. Fertig.
Du bist so clever.
Und wahrscheinlich wird es demnächst auch gar nicht mehr Workshop heißen, weil ich merke, dass die Leute Schwierigkeit haben zu verstehen, was machen wir denn da? Wir nennen es demnächst wahrscheinlich Werkstatt, was ja passend zu diesem Podcast wäre, ne? Weil wir bauen die tatsächlich von vorne bis hinten neu. Und das macht richtig Spaß. Also das macht allen Seiten richtig Spaß.
Das glaube ich. Aber wir müssen an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Gruß an Kai herausschicken, der dich ja schon irgendwie so initiativ in diese Richtung geschubst hat.
Ja,
und sonst gäbe es diese Stellenanzeigentante vielleicht heute nicht.
Das stimmt, tatsächlich. Deswegen, also ich habe, das ist mit ihm abgesprochen, dass er auch genannt werden darf.
Ja, an dieser Stelle unbekannte Grüße an Kai. Was sind das denn für Unternehmen, die du jetzt so betreust? Was ist so die Range, die Größe, Mitarbeiterzahl?
Auch historisch gewachsen tatsächlich. Ich habe angefangen mit kleinen IT-Unternehmen, weil das war ja das, womit ich die ersten Erfahrungen gemacht habe. Und das hat auch tatsächlich in der Positionierung, habe ich das erstmal so kommuniziert. Also so auf LinkedIn in dem Profil-Dings stand dann drin für kleine IT-Unternehmen und so. Und das waren am Anfang auch meine Kunden, aber die kamen schon relativ schnell von überall. Also ich hatte dann Datenschützer und irgendwie, ja, witzigerweise auch Handwerk und Handel. Und dann wurde das plötzlich größer und ich kam so in Industrieunternehmen rein und der Mittelstand, der hier ja in Baden-Württemberg recht präsent ist, aber dann eben auch deutschlandweit. Dann war es, also ich bin jetzt ja gerade ein Jahr war gerade ein Jahr in Elternzeit, bin gerade wieder raus, aber davor war es tatsächlich so, dass dann Unternehmen, also große Versicherungen, Banken auf mich zugekommen sind. Also ich bin selbst geflasht gewesen. Und es hat sich dadurch auch tatsächlich mein Angebot weiterentwickelt. Also von diesen Workshops, die ich immer noch sehr gerne, vor allen Dingen mit kleineren Unternehmen mache, kam dann später ein Training für größere Unternehmen. Weil ich ja, da brauche ich ja nicht eine Stellenanzeige machen. Die haben halt 1.000 ausgeschrieben oder selbst wenn es nur 200 sind, ja, muss ich da ja eher ansetzen zu sagen, okay, ihr müsst es lernen, wie man das macht. Das mache ich in meinen Workshops auch, aber ein Training ist nochmal was anderes vom Aufbau einfach her. Und dadurch ist das komplette Bandbreite, ja, das ist total verrückt, weil ich mir das so nie gewünscht oder gedacht habe, aber es mir zeigt, dass das Konzept letzten Endes, was ich mache, einfach bei allen funktioniert.
Ja, und auch die Notwendigkeit da ist. Ne?
Ja.
Also diese Stellenanzeigen, wo die du dir ja auch im Internet als Inspiration runterladen kannst, die sind halt irgendwie, ich weiß es, 99 von 100 sind gleich. Komisch, dass sich da keiner drauf bewirbt. Von daher war die Notwendigkeit wahrscheinlich auch einfach, du hast zum richtigen Zeitpunkt, bist du mit deinem Angebot um die Ecke gekommen.
Großartig. Und zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich niemanden, der das großartig gespielt hat. Also es ist mittlerweile anders. Also jetzt auch, wenn man mal LinkedIn sich anguckt in dieser HR-Bubble, ja, da gibt es viele Themen, die gespielt werden. Und Stellenanzeigen hatte bis dato, also klar, welche mitgemacht. Aber alle hatten so irgendwie ihr festes Thema und teilweise einfach viel größer, wo ich gesagt habe, das kann ich als Einzelperson gar nicht abbilden. Also ich habe irgendwann gelernt, solche riesigen Employer-Branding-Projekte, ganz ehrlich, dafür brauchst du ein Team, wenn du das richtig machen willst mit richtig großen Unternehmen. Und habe dann gemerkt, ich kann da unterstützen. Das mache ich auch bei dem einen oder anderen Unternehmen, so als Sparringspartner oder sowas. Aber ich kann das nicht komplett alleine auf die Beine stellen. Ich kann mir auch Leute zusammensuchen, keine Frage, schaffen. Also geht alles. Und trotzdem, das ist gar nicht meine Zielgruppe. Aber mit den Stellenanzeigen kann ich tatsächlich sehr schnell und sehr effizient an einer Stellschraube drehen, die so hilfreich ist. Und deswegen war das doch ganz sinnvoll eigentlich.
Das, ja, und also wenn du jetzt schon hier bist, muss ich, glaube ich, auch so ein bisschen Wissen bei dir abzapfen.
Frag alles, was du willst.
Also die Zielgruppe meiner Hörer sind ja Handwerksunternehmen oder Multiplikatoren, die für die Handwerkenden etwas bereitstellen, also Organisationen zum Beispiel. Und vielleicht kannst du uns mal so die drei gröbsten und größten Fehler nennen, die man in einer Stellenanzeige aber immer wieder macht.
Wir suchen aktuell sehr viel online, auch das Handwerk sucht, also es wird viel online gesucht, Menschen suchen Jobs online. Und wenn man da wilde Titel nimmt, die es immer noch gibt, ja, also da wird niemand nach Zauberfee im Malerhandwerk suchen. Also man fühlt sich nicht zwingend als Zauberfee. Manchmal kann sowas funktionieren, aber ich wäre da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also so wilde, verrückte Titel möchte ich bitte nicht mehr sehen. Das wäre so mein Tipp. Nennt es so, wie ihr euch selber nennt. Das ist total simpel und pragmatisch und einfach. Das Handwerk ist, mein Handwerkertipp sowieso ist, die Leute sind ja lokal verwurzelt für gewöhnlich. Also wenn es jetzt kein Riesenunternehmen ist, dann ist das normalerweise so in einem gewissen Umkreis. Und in dem Umkreis bitte mal gucken, ob es nicht auch Offline-Möglichkeiten gibt, Sachen auszuschreiben. Weil ich damit tatsächlich bei Handwerksunternehmen bisher die besten Erfahrungen gemacht habe. In irgendwelchen Blättle, so heißt es hier in Stuttgart, ja. Das Wäschblättle hier nur für meinen Stadtteil zum Beispiel gibt es. Und das lesen die Leute, weil es einfach das ist, was lokal los ist. Und da vielleicht gar nicht zu sehr auf online setzen, sondern auf offline oder eben online auch gucken, dass man auf regionale Sachen setzt im ersten Schritt. Weil was nützt es, wenn ich das deutschlandweit ausschreibe, ich aber ja eigentlich sehr lokal suche. Also da ein bisschen gucken, als einfach auch budgettechnisch, ne? Ist ja einfach schlau. Und beim Handwerk ist ja auch gerne dieses, ja, die wissen das schon, was das für ein Job ist. Ich denke mir so, ja, das stimmt. Wir müssen dem Elektriker nicht erzählen, wie man den Schaltkasten jetzt aufmacht und zumacht und denkst, das ist richtig. Aber sag dem doch bitte, wie viele Kilometer der pro Tag fährt, wie viele Kunden da angefahren werden, sind es Großkunden, sind es mittlere, sind es einzelne Haushalte, was ist eure Zielgruppe beispielsweise? Fahrt ihr immer zu zweit? Esst ihr da morgens noch Frühstück zusammen auf dem Hof? Also, ne, das sind jetzt so Beispiele, die mir gerade einfallen von Kunden, weil die, ne, das gibt so Abläufe. Und es ist richtig, ihr müsst nicht in 5 Stichpunkten sagen, was macht so ein Elektriker oder was macht ein Maler, sondern ihr müsst erzählen, wie ist das bei euch? Das ist immer noch nicht transparent.
Also Fokus eher auf Unternehmensinhalte in diesem Punkt?
Ja. Ganz klar sagen, wie sieht der Job bei euch aus?
Das ist ein guter Punkt und ich würde auch gerne noch ergänzen. Ich habe nämlich auch meine Steinmetzin beraten und die hat auch gesucht und da haben wir auch ihre Stellenanzeigen, haben wir mal drüber gelesen und sie hat sie nachher dann tatsächlich ausgehangen mit so Abreißzettelchen im Supermarkt, im Fitnessstudio, im Kiosk und hatte nachher 3 Bewerbungen und 1 Einstellung. Also, und das in 3 Tagen.
Irre.
Ja, braucht sie ja auch gar nicht.
Richtig.
Was will sie denn mit 20, 30 Bewerbungen, die irgendwie über Instagram reinkommen und sie dann aussortieren muss? Und es ist doch ein Riesenaufwand. Quatsch. Genau. So muss das laufen. Fantastisch.
Ja.
Fürs Handwerk. Nein, deswegen habe ich mich so gefreut, weil das ist eine grandios einfache Zielgruppe für mich, weil, jetzt pass auf, die wissen, was sie tun. Die wissen, was ihr Job ist, weil der so plastisch ist. Alles, was so in Büros passiert, ist manchmal ein bisschen aufwendig aufzudröseln, was die tatsächlich tun. Im Handwerk ist das super einfach, weil das sehr, sehr klare Aufgaben sind. Und was ich gemacht habe mit einem Markisenbauer zum Beispiel, wir haben den Tagesablauf aufgeschrieben, weil der durchschnittlich 90% gleich ist. Also ne, das war so 7 Uhr, treffen wir uns alle auf dem Hof, dann frühstücken wir was zusammen, man geht zu zweit in die Autos, fährt zu den Kunden, macht da logischerweise Markisen. Wie gesagt, das muss man denen nicht zwingend erklären, sondern da gibt es so vielleicht so 2, 3 Stichpunkte, dass man sagt, okay, wir haben uns spezialisiert auf das, das und das. Und um 16 Uhr sind wir alle wieder auf dem Hof oder um 15 Uhr oder was auch immer. Und dann machen wir noch kurz Besprechung, ob es irgendwelche Schwierigkeiten gab. Dann ist jeder wieder abends zu Hause. Das ist ja auch immer so ein Punkt, gerade im Handwerk, das, was da ja nicht garantiert ist. Aber wenn man regional verwurzelt ist, sollte man das definitiv reinschreiben. Oder auch, dass man eben 5 Tage unterwegs ist. Auch das reinschreiben. Es gibt Leute, für die ist das völlig in Ordnung, für die ist das völlig klar, weil sie sich eben genau darauf eingelassen haben in ihrem Beruf. Die haben das ja nicht gelernt und aus Langeweile oder weil sie völlig blind irgendwo reingerannt sind. Manche wollen sich halt eben auch verändern von 5 Tage die Woche unterwegs zu abends bitte nach Hause, weil sie vielleicht ein Kind gekriegt haben. Oder eben umgedreht zu sagen, boah, ich hätte jetzt mal Bock, unterwegs zu sein, weil ich möchte noch ein bisschen mehr sehen von der Welt, von Deutschland, von was auch immer. Ich möchte mal wieder raus, ja. Ich möchte nicht immer nur die gleichen Einfamilienhäuser sehen von innen.
Ja, und das ist ein guter Punkt, also diese vor allem die Rahmenbedingungen auch nochmal zu verdeutlichen. Und das ist ja, also das stelle ich auch bei Social Media fest, dass sich da die Handwerker sehr schwer tun mit, was sollen wir denn darstellen? Das ist doch alles nicht ganz so spannend, was wir jetzt hier, also doch, für andere ist es spannend, was ihr darstellen könnt, weil es eben anfassbar ist. Und ich habe auch gestern erst noch bei einer Veranstaltung auch noch gesagt, stell dir doch mal den Bürojob von einem Finanzverwaltungsmitarbeitenden vor. Also den kannst du echt schwer darstellen auf Social Media. Da musst du echt richtig überlegen, wenn du im Handwerk die ganze Bandbreite hast und einfach nur die Kamera draufhalten musst. Das ist doch großartig.
Weil es so plastisch ist und weil wir uns darunter tatsächlich recht gut was vorstellen können. Und deshalb finde ich es so schade, dass das eigentlich in Deutschland so, ich will nicht verpönt sagen, ist vielleicht noch übertrieben, aber nicht beliebt ist, gerade auch bei der Jugend da in die Ausbildung zu gehen. Und ich persönlich glaube, dass das an der Bezahlung liegt. Ich weiß nicht, wie schnell sich das entwickeln kann, weil die Preise von Handwerkern sind mittlerweile so, dass ich teilweise ganz schön schlucken muss, wenn ich das privat jemanden haben möchte. Jetzt muss das noch da ankommen. An der richtigen Stelle, denn ich zitiere da immer gerne einen Kumpel von uns, der in Australien wohnt und der hat schon vor 10 Jahren gesagt, ganz ehrlich, der Elektrikermeister, der kann sich hier ein riesiges Haus leisten mit Garten und Dings und er als Mitarbeiter an der Uni und mit Doktortitel und allem, der kann das nicht. Das ist einfach, also da war das früher schon und jetzt ist das wohl noch heftiger, einfach das Gehaltsgefüge so, dass du gesagt hast, ja, ich muss die halt bezahlen, dass sie kommen. Aber dann gibt es auch wieder den Anreiz, diesen Beruf zu lernen.
Gerade das Stichwort Gehaltsgefüge nennst. Was machen wir denn mit dem Gehalt in der Stellenanzeige?
Einschreiben. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du komplett unterm Branchendurchschnitt bist und das merkst du, wenn dir die Leute wegrennen, dann solltest du nochmal über andere Dinge nachdenken, nämlich ob das denn tatsächlich noch in Ordnung ist. Und wenn du sagst, boah, das kann ich mir nicht leisten, dann Preise bitte auch dem Markt entsprechend anheben und sich einfach mit dem Thema Unternehmensstrategie im Gesamten mal beschäftigen. Und dann kann man relativ leicht halt in die Stellenanzeige reinschreiben. Ich weiß nicht, da gibt es nicht so Tarife in dem Sinne, ne? Aber es
angelehnt an einen Tarif zum Beispiel.
Genau, also da gibt es ja schon die Variante, dass man sagt, ich lehne mich da an und dann ist das überall ähnlich. Also letzten Endes ist es ja auch so eine Marktsache, dass sich das relativ gut angleicht, weil man will ja auch sich nicht ständig die Leute wegschnappen. Es macht auch keinen Spaß, wenn die ständig hin und her wechseln. Und ich empfehle das trotzdem, mindestens mal so eine Gehaltsspanne reinzuschreiben. Dann kann man immer noch sagen, ja, je nachdem, wie viel Erfahrung du mitbringst, zahlen wir dir zwischen X und Y. Keine Riesenspanne machen, ja, aber zumindest so ein bisschen, dass man da einen Spielraum hat. Nicht jede Person ist von Anfang an am obersten Ende dieser Spanne. Eigentlich niemand, ganz einfach, weil niemand eingearbeitet ist. Und genau sowas kann man ja dann in dem Gespräch auch verhandeln und sagen, okay, pass auf, du bist vielleicht hier super duper gut ausgebildet und das sieht alles total klasse aus und wir gucken uns das jetzt so ein halbes Jahr Probezeit an oder auch und dann gibt es da staffelweise, das kann man ja schon auch in einem Vertrag festlegen, wenn gewisse Sachen erreicht werden, kann man die Gehaltserhöhung ja direkt festlegen, wenn das denn alles passt.
Kriegst du da auch die Rückmeldung? Ja, aber dann wissen ja auch alle anderen, was der oder die Neue bekommt.
Ja, alle anderen intern, da bitte erst intern aufräumen. Also ganz ehrlich, das wissen auch so alle anderen. Ich weiß, niemand darf darüber reden. Das ist ja, das steht ja in jedem Vertrag drin. Das ist so absurd. Also es steht ja bei meiner Mama zum Beispiel auch im Arbeitsvertrag drin. Die weiß auf den Cent genau, was ihr Kollege verdient. Das ist Quatsch. Also es ist total absurd. Warum sollten die Leute nicht darüber sprechen? Ich hatte es letztens in einem Workshop. Da ging es darum, um Urlaubstage. Ja, manche haben bei uns schon 30 und manche noch die 28. Und ich dachte, das weiß doch jeder. Und dann meinte er, ja, stimmt, das weiß schon jeder. Macht doch nicht so einen Quatsch. Dann laufen euch die Leute doch weg, weil sie wissen, ach, ich kriege hier weniger als Kollege nebenan. Aber ich weiß, Unternehmen gegenüber auf der anderen Straßenseite gibt allen die 30 Tage. Oder allen die, was weiß ich, wie viel 1.000 Euro. Also da, ja, das ist das Ding intern. Davor erst aufräumen. Ich hatte aber auch schon das Thema, war eine Apotheke und der meinte, wenn er das reinschreibt, macht der Apotheker auf der anderen Straßenseite, weil die Bewerbungen ähnlich und gleich sind, einfach 10 Euro drauf oder 100 oder wie viel auch immer. Also das ist genau, der meinte, der hat letztes schon meine komplette Stellenanzeige kopiert, wenn ich das bringe, dann also der Wettbewerb ist teilweise extrem, wenn es um Tätigkeiten geht, die einfach so vergleichbar sind. Und bei Apotheken wissen wir selber, haben wir alle drei Straßenecken eine. Da gibt es dann auch kaum noch Argumente.
Und wenig Kreativität, die man so unterscheiden kann.
Ja, und da muss man schon wirklich ein komplett anderes Konzept haben. Und das ist jetzt auch nicht zwingend bei allen Berufen der Fall, ne? Das ist einfach so.
Krasses Beispiel, okay. Wie siehst du das mit der Sprache grundsätzlich, die wir so in Stellenanzeigen verwenden? Wie wichtig sind da Emotionen drin? Wie wichtig ist eine klare Sprache? Wie wichtig sind vielleicht auch Fachbegriffe? Wie ordnest du das ein?
Ich gehe grundsätzlich auf einfache Sprache, die gut verständlich ist für alle und zwar vor allen Dingen für die Zielgruppe. Und deshalb ist ja mein Trick, im besten Fall verwenden wir die Sprache der Zielgruppe, indem wir Jobinhaber fragen, wie würdest du das jetzt sagen? Damit ist das relativ schnell erledigt. Also es kommt so ein bisschen drauf an, gerade Handwerksbetriebe haben ja nicht zwingend so eine riesen Personalabteilung, die sich ständig mit Recruiting beschäftigt, sondern das macht der Inhaber oder irgendwie das Sekretariat nebenbei mit. Und Das ist tatsächlich ganz praktisch, aber die versuchen ja meistens so sich anzulehnen an irgendwelche Unternehmenssprechsachen, die sie eben draußen irgendwo sehen von irgendwelchen Konzernen, wo ich dann immer denke, oh, die wollt ihr gar nicht haben, die dahin wollen. Sei es drum, wichtiger wäre, sich tatsächlich damit zu beschäftigen, wie würden wir das denn aussprechen? Da gibt es manchmal so ganz lustige Beispiele, ne, die dann so komplett in Mundart sind. Ich denke, ja, das ist dann schon hart, weil das ist ja dann auch Diskriminierung von allen, die nicht bayerisch können. Aber gut, ihr wollt halt, ne, das ist halt, wenn das in einem bayerischen Dorf ist, dann musst du es sowieso können, sonst kriegst du wahrscheinlich nicht mal eine, wie heißt es bei denen, Semmel bestellt. Das heißt, glaube ich, nicht Semmel. Ich weiß gar nicht, wie es bei denen heißt.
Doch.
Ja, ne? Also du bekommst kein Brötchen. So, und dann wird es tatsächlich dick, authentisch, wenn da die entsprechenden Begriffe drin sind. Und da bin ich aber immer vorsichtig. Im Handwerk geht das vielleicht noch, aber es gibt einen Unterschied zwischen Fachbegriffen und internen Begriffen. Und Fachbegriffe sind völlig in Ordnung, weil das versteht die Zielgruppe, sollte sie verstehen, weil die wollen ja den Job machen. Interne Begriffe bitte rauslassen, weil die versteht niemand außerhalb. Da muss man einfach immer ein bisschen vorsichtig sein. Und dann einfach mal ganz kurz überlegen, boah, das ist jetzt so ein Begriff, nehmen wir den hier eigentlich nur intern? Oder ist das tatsächlich ein Fachbegriff, den eine Person mit der entsprechenden Ausbildung sowieso kennt?
Und bei den Fachbegriffen geht auch direkt bei mir die nächste Frage, schießt mir in den Kopf. Wie ist das mit dieser Anforderungsliste? Das ist ja dann häufig so eine Wunschliste für eine eierlegende Wollmilchsau. Und wie kürzt du das ein in diesen Workshops mit den jeweiligen Unternehmen, dass ihr sagt, okay, das muss unbedingt rein und alles andere ist nice to have?
Wenn es so eine riesig lange Liste ist, dann mache ich manchmal tatsächlich genau das. Ich teile es auch bildlich und schriftlich in Must-Have und Nice-to-Have. Also oder das musst du können, das wäre noch nett. Manchmal nennen wir das genau so. Also das wäre schön noch, wenn du das auch kannst. Aktuell ist es eher so, dass sich das in die Richtung entwickelt, dass ich 3 bis 4 Punkte meistens nur noch drin habe. Ganz einfacher Hintergrund. Ich sage, wenn jemand das nicht mitbringt, fliegt die Person aus dem Prozess. Dann werden die Augen meistens ganz groß. Oh Gott, wir schmeißen Leute aus dem Prozess. Vielleicht könnte die ja Person doch ganz gut sein. Ich so, ja, ab wann lädst du die Person denn ein? Sag doch mal die 3 wichtigsten Dinge. Wann sprichst du mit der? Wann nimmst du den Hörer in die Hand? Wann kommen wir meistens auf, also meistens eine Ausbildung oder ein Studium, je nachdem, was halt gebraucht wird? Manchmal ist noch nicht mal das der größte Punkt. Dann gibt es bestimmte Erfahrungen und ich meine jetzt nicht 5 Jahre Berufserfahrung im Maurerhandwerk, sondern ich meine zum Beispiel Erfahrung mit Trockenbau oder mit was genau braucht ihr denn? Welche Erfahrung ist denn wirklich notwendig, dass da jemand auch Erfahrung drin hat? Und bei manchen Themen braucht man Erfahrung. Und manchmal gibt es noch Themen wie Fähigkeiten, Wissen und so weiter. Da ist es, ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand wahnsinnig viele internationale Kunden hat, ja, weil man in Frankfurt im Europaviertel irgendwie ganz viel in den Haushalten irgendwelche Jalousien ankleben muss. Ich keine Ahnung. Dann ist vielleicht Englisch notwendig. Vielleicht. Nicht zwingend. Oder in manchen anderen Bereichen, wo man auch sagt, es wäre schon sinnvoll, wenn wenigstens eine Person im Team ausreichend Deutsch spricht, damit wir mit den Kunden sprechen können. Also brauchen wir Deutsch, ja oder nein? Meine Handwerker konnten nicht zwingend Deutsch, ist auch nicht notwendig gewesen. Ja, wir mussten einfach gucken, dass das Bad am Ende so aussieht, wie wir das haben wollten. Fertig. Und das hat auch funktioniert.
Das ist ein schöner Punkt mit dem Englisch. Das finde ich richtig gut. Sag mal, schreibt man denn oder lesen Frauen und Männer Stellenanzeigen unterschiedlich?
Gibt es Studien dazu? Ich finde sie immer ein bisschen schwierig, weil es gibt einfach so unterschiedliche Typen. Also ja, es gibt das Thema, dass manche Wörter mehr männlich gelesen werden. Naja, wenn es um so durchsetzungsstark und was weiß ich, so starke, kräftige Begriffe werden dann häufig genommen, die dann wahnsinnig männlich sind und angeblich sind auch ganz viele Stellenanzeigen so geschrieben, dass sie mehr Männer ansprechen. Ich habe das am Anfang auch immer gedacht und habe diesen Studien dann auch einfach relativ blind vertraut. Ich finde das mittlerweile schwierig, weil es eben trotzdem ja Frauen gibt, die das gar nicht abschreckt zwingend. Durchschnittlich ist es wohl aber so, dass sich Frauen schneller abschrecken lassen, auch von langen Anforderungslisten. Auch da finde ich die Studienlage noch relativ dünn, aber gut. Niemand mag lange Anforderungslisten. Also die Studienlage ist eher so, nach 5 hören alle auf zu lesen. Dann schreibt doch nicht mehr als 5 rein. Wozu denn? Liest ja eh keiner.
Ah, guter
und,
Punkt.
Und die Frage ist ja wirklich, nach welchen 3 Punkten sortierst du aus, um Leute einzuladen? Wenn du 100 Bewerbungen hast, schöne Sache, dann musst du kräftiger in den Anforderungen werden. Aber wenn es, wie bei deiner Steinmetzin, ja, das Beispiel, wenn die am Ende 3 Bewerbungen hat, guckt sie doch erst, da guckt sie sich wahrscheinlich alle 3 an. Weil, warum auch nicht? Und genau darum geht's. Ab welchem Moment lädst du jemanden ein? Und nur diese 3, 4, lass es 5 Sachen sein, musst du da reinschreiben. Manchmal sind es so Sachen wie, ja, wir haben jetzt, keine Ahnung, der Markisenbauer stand hier auf meinem Balkon und ich habe gesagt, ja, vielleicht wäre ja auch ganz nett, ne, so Markise und Ding. Der hatte ein Tablet in der Hand, was den genauen Sonnenverlauf gezeigt hat. Digitalisierung ist überall, ja, weil letztens hattest du ja auch irgendwie so Digitalisierungspodcast, ne, also mega. Und das zeigte den Sonnenverlauf, der musste das auch nicht drehen und nach Süden ausrichten. Das Ding wusste alleine, wo Süden ist. Das ist, also, das, und er konnte genau sagen, wann ist Schattierung, dann konnte er zwischen Sommer und Winter hin und her stellen und ich, Güte, was für ein krasses Tool, ja, und wie sinnvoll für diesen Job. Sowas wäre doch ganz nett, wenn man das in die Stellenanzeige schreibt, dass man ein also nicht nur hochmodern ist, sondern dass man sagt, okay, wir nutzen dieses und dieses Programm. Und das, manchmal wäre es ja nett, wenn das jemand ist, der das schon mal genutzt hat. Und manchmal kann man auch einfach schreiben, wir bringen dir bei, wie man damit umgeht.
Ja, und dass dann vielleicht eher die Motivation, sowas lernen zu wollen, vielleicht das Wichtigere dabei ist.
Da in ein cooles Unternehmen reinzukommen, was solche Sachen schon komplett nutzt.
Ja, und wenn man jetzt diese Stellenanzeige erfolgreich umgesetzt hat, wir haben uns damit beschäftigt, wir haben das Anforderungsprofil angepasst, die Sprache und so weiter. Was empfiehlst du als Prozess dahinter? Das heißt ja, es gibt ja einen Call to Action in irgendeiner Form in dieser Stellenanzeige. Und was muss dahinter laufen, damit die Leute sich wirklich melden und was sollte lieber nicht laufen?
Schritt 1 wäre ja schon mal dieser Call to Action und wie komme ich jetzt an den Job? Diese Frage stellt sich ja jemand, der oder die die Anzeige gut findet. Und genau da geht es dann schon los. Wie sucht die Zielgruppe vermutlich? Am PC oder am Handy? Das heißt, wie leicht muss es denn tatsächlich gehen? Wie groß sind die Hürden? Und vor allen Dingen auch, wenn der Bewerbungseingang wirklich nicht so dolle ist, dann empfehle ich, Hürde so klein wie möglich halten. Das heißt, was brauche ich? Wahrscheinlich Vorname, Nachname, Telefonnummer, weil ich muss die Person anrufen. Eventuell eine E-Mail-Adresse. Aber ist die Frage, ist das überhaupt gewollt? Oder kann man auch tatsächlich, na, gerade im Handwerk muss schnell gehen, ist vielleicht auch nur so nebenbei oder vielleicht auch nur der Gedanke, dass ich vielleicht mal einen anderen Arbeitgeber möchte, geht es nicht auch per WhatsApp? Ja, da mit Datenschutz kurz beschäftigen und mal überlegen, was geht da, was geht da nicht. Aber so ganz prinzipiell gibt es da mittlerweile ja Lösungen, die entsprechend konform sind. Oder eben auch das Thema, ruf doch an. Also ich habe gerade dort die Erfahrung gemacht, dass dann einfach angerufen wird. So nach dem Motto, ja, hab gesehen, dass ihr so, boah, das kann ich tatsächlich nicht beantworten.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Jüngeren nicht so gerne schwierig anrufen und vielleicht erstmal noch schreiben.
Also ich bin auch kein Anrufmensch. Es gibt immer Leute, die nicht gerne anrufen, aber vielleicht einfach 2 Wege aufzuzeigen. Ne? Also Weg aufzuzeigen, hier übrigens entweder eine Nachricht schicken oder eben anrufen oder eine E-Mail-Adresse. Die Frage wäre nämlich, möchte ich wirklich jemanden durch ein Bewerbermanagementsystem leiten? Haben jetzt kleine Unternehmen eher weniger, aber auch da gibt es das schon. Und da ist dann wirklich die Frage, was muss Pflichtfeld sein? Also ich sage mal ganz ehrlich, wer hat zwingend einen Lebenslauf auf dem Handy? Mittlerweile mehr als früher, weil man auf Clouds zugreifen kann. Also es ist tatsächlich heutzutage möglich. Aber dann muss die Person ja schon so weit sein, zu sagen, ich bewerbe mich zukünftig irgendwo und habe meinen Lebenslauf fertig und wunderbar. Das ist für die meisten viel einfacher zu schreiben, hallo, ich habe gesehen, du hast Job, sollen wir uns mal drüber unterhalten? Ich kann das. Wir müssten mal sprechen.
Und ja,
dann miteinander sprechen. Ja, das ist doch Fragen, was waren die letzten Projekte? Was hast du da gemacht? Ja, was war die letzte Branche oder Kundengruppe, für die du gearbeitet hast? Einfach um zu gucken, passt das nicht? Warum willst du jetzt lieber zu uns? Ja, weil vielleicht digitaler, andere Kundengruppe, andere Arbeitsbedingungen und so weiter.
Ja, und vor allem auch zu gucken, passt mir die Nase des anderen? Also auch das auf Augenhöhe zu setzen und zu sagen, passt unsere Chemie zueinander? Ne, und das erreichst du tatsächlich nur durch den Austausch und nicht, dass man sich einseitig erstmal auszieht und alles hinschickt mit Lebenslauf und Foto und keine Ahnung was und aber eigentlich von der anderen Seite noch gar nicht weiß, passen wir zueinander? Ich bin da vollkommen bei dir.
Deshalb habe ich damals dort angesetzt und gesagt, erstmal müssen die Unternehmen ihre Sachen auf die Reihe kriegen, bevor ich jetzt hier Bewerberinnen und Bewerber darin schule, wie sie sich an das System, das Existierende anpassen müssen. Das ist doch ätzend. Erstmal müssen doch die Unternehmen wenigstens einen Schritt machen oder zwei, um zu sagen, okay, wir beschäftigen uns mal kurz mit uns selbst und was wir hier eigentlich machen und anbieten, schreiben das ordentlich auf und dann findet man auch viel schneller zueinander.
Und das ist ja jetzt gerade in diesem Fachkräftemangel, wo ja wirklich Unternehmen auch nochmal eher zeigen müssen, warum es sich lohnt, bei ihnen zu arbeiten. Das muss man schon nochmal auf eine andere Ebene dann auch heben, finde ich immer.
Ja, absolut.
Ja. Hast du einen Tipp für uns? Du hast es eben selber zwischendurch auch schon mal gesagt. Handwerksbetriebe sind häufig Inhaber geführt und dann gibt es vielleicht noch eine Bürokraft. Aber hast du einen Tipp, wie man denn da gut zurechtkommen kann und trotzdem irgendwie deswegen nicht einen ganzen Tag investieren muss, um eine gescheite Stellenanzeige zu schreiben? Und vielleicht gibt es auch Tools, die du empfehlen kannst.
Es ist ja häufig viel schlimmer. Die beschäftigen sich wochenlang damit, weil sie das nicht aus dem Kopf rauskriegen, aber trotzdem nicht wissen, wie sie anfangen. Eine meiner ersten und liebsten Kundenrückmeldungen ist nach wie vor: Boah, Madeline, ich sitze jetzt hier 14 Tage dran und mit dir ist es einfach in 3 Stunden erledigt gewesen. Endlich fertig. Die Sorge, die ich der Person da genommen habe, war einfach verblüffend und in den Augen zu sehen, ja, weil es auch schwierig ist. Also ja, entweder auf mich zukommen, wir finden da irgendeine nette Lösung, was auch immer da gebraucht wird oder nicht. Super gerne. Ansonsten Tools, ja, ChatGPT kann schon eine ganze Menge. Also wenn man vor einem weißen Blatt sitzt und nicht weiß, wo man anfangen soll, dann dem Ding sagen, mach mal und bitte stell mir Fragen zu dem, also in diesem Prompt reinschreiben gleich, stell mir Fragen, wenn du wissen willst, wie das noch besser geht. Also wenn du noch was brauchst, um die Anzeige noch besser zu machen, weil ich möchte eine sehr realitätsnahe Anzeige. Also direkt sagen, das soll so realistisch wie möglich sein, in Sprache der Zielgruppe, einfach alles reinschreiben, was du gerade so von mir gehört hast. Und dann kann da schon was ganz Gutes bei rauskommen und man hat zumindest mal so einen Ansatzpunkt. Alles wird da vielleicht nicht gut sein. Also ich bin da gerade auch so viel am Rumbasteln, denke mir manchmal, das schreibe ich lieber nochmal um. Aber es kann schon ganz, ganz hilfreich sein, tatsächlich ein weißes Blatt wegzukriegen und schon mal was drauf zu bekommen.
Ja, oder auch vielleicht das als Gesprächspartner zu nutzen, ne? Dass man auch nicht nur alleine daran rumdoktert, sondern vielleicht einfach wirklich mit, an was habe ich nicht gedacht oder welche Fragen würde man mir stellen oder was wollte man wissen, also das als Gesprächspartner zu nutzen.
Ja, perfekt. Was wollen Bewerber denn eigentlich wissen, ist auch so eine gute Frage, dass man da Fragen bekommt, die man dann beantwortet. Und wenn man eben da in einem Büro sitzt, relativ weit weg vom Fach ist, dann nimmt man sich genau diese Fragen und geht selbst dorthin zu einer Person, die die Aufgabe tagtäglich macht und sagt, du, wir müssten uns jetzt hier mal eine halbe Stunde, Stunde zusammensetzen. Erzähl mir mal, was du von morgens bis abends eigentlich so machst. Und da liegt der Schlüssel letzten Endes drin. Das ist so der erste Schritt. Lasst euch erzählen von den Handwerkern, die das den ganzen Tag machen. Wie ist ihr Job? Und wenn ihr wollt, fragt direkt noch hinterher, warum arbeitest du eigentlich gerne hier?
Da sind wir wieder bei der Reflexion.
Weil wir dann tatsächlich auf Benefits kommen oder auf vielleicht kulturelle Themen, ja, die ich auch super gerne einfach mit reinschreibe, an die denken die Inhaber häufig gar nicht.
Weil die sehen das auch nicht.
Eine komplett andere Sichtweise haben. Und was für den einen passt, passt vielleicht für den anderen ja nicht, aber wenn das bei euch so ist, ne, weil so bei euch der Tagesablauf ist und der sagt, boah, ich finde es einfach super, dass ich hier morgens um 5 anfangen kann und um 14 Uhr mein Kind abholen kann. Weil es einfach funktioniert, weil es einfach geht, weil es egal ist, wann ich anfange oder auch nicht egal ist, weil wir einfach alle sehr, sehr früh anfangen oder, ja. Oder alle sehr spät und ich kann mein Kind vielleicht noch hinbringen. Was auch immer. Manchmal sind es diese Kleinigkeiten, die einfach den Unterschied machen zur Konkurrenz. Und die rauszufinden, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber das ergibt einfach so viel Sinn, ja, um die Leute da die richtigen zu finden, weil den richtigen wird es bei dir Spaß machen.
Absolut, ja. Und also ich finde diesen Weg auch über, warum arbeitet ihr grundsätzlich hier gerne bei mir, ganz, ganz wichtig. Ja. Weil das ist wirklich dieser Wald vor lauter Bäumen, den man als inhabende Person gar nicht mehr sehen kann. Und das ist auch okay. Aber dann bitte in die Kommunikation gehen und einmal nachfragen. Und hoffentlich eine ehrliche Antwort auch bekommen. Also das spricht ja auch wieder für eine gute Unternehmenskultur, wenn man da ehrliche und viele Antworten bekommt. Und wenn man dann schon in diesem Gespräch ist, auch nochmal fragen, und was könnten wir denn verbessern?
Ja, ganz genau. Was hättest du denn vielleicht noch oder lieber oder was auch immer? Und schon wird es ein Traumunternehmen. Ich weiß auch nicht, das kann so einfach sein.
Ja, manchmal schon, ne? Mit Blick auf die Uhr, sag doch mal kurz, wie ist es mit den Benefits in den Stellenanzeigen?
Was ihr habt. Und bevor ihr euch wilde Sachen ausdenkt, bitte erst, also im ersten Schritt, was wir reinschreiben in die Stellenanzeige, sind die Basics. Also Vollzeit oder Teilzeit oder was auch immer ihr für ein Arbeitszeitmodell anbietet. Dann, wie sind tatsächlich die Arbeitszeiten? Super wichtig. Wie ist der Arbeitsort? Das ist im Handwerk deutlich flexibler und unter Umständen sehr viel wilder, ja, als bei einem Bürojob. Da geht es ja im Moment darum, wie oft muss man ins Büro und wie oft im Homeoffice. Aber da Arbeitsort so ein bisschen erklären, wie flexibel muss man denn auch sein, irgendwo hinzukommen? Urlaub und Gehalt. So, und wenn diese Sachen drinstehen, dafür wechseln Leute. Nicht für den Obstkorb. Wenn der auch noch da ist, super Sache. Kaffee, wunderbar. Brauchen die meisten nicht, wenn sie unterwegs sind, aber wenn man eben einen Job vor Ort hat, dann einfach reinschreiben, was es alles gibt. Und tatsächlich ist es deutlich sinnvoller zu schreiben, wieso das miteinander ist. Weil das viel mehr interessiert, als gibt es jetzt dann einen Jobrat oder nicht oder betriebliche Altersvorsorge und so weiter. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind interessant oder eben auch nicht. Die sind halt sehr, sehr zielgruppenspezifisch. Wenn ihr was super Cooles anbietet, auf jeden Fall. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist da einfach der ITler im Saarland. Die haben im Sommer einen Pool draußen stehen. Das ist einfach geil. Ja, sorry, aber da wäre ich sofort dabei. Und es gibt manchmal so coole Sachen. Oder auch bei einem Unternehmen haben wir statt dem Obstkorb einfach den Süßigkeitenkorb hingeschrieben, der eben bei denen steht.
Das ist halt die Frage. Zieht im Handwerk.
Mich hätte man damit auch, ja, also sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen. Und deswegen, bei anderen war das, das war tatsächlich sogar eine Elektrotechnikfirma. Da ist im Sommer, grillen die jeden Freitag auf dem Hof. Da schmeißt der Chef den Grill an und dann wird dann, ja, und wer kommt, kommt und wer nicht. Und das ist einfach, können wir das reinschreiben, war dann die Frage. Und ich so, ja, das müssen wir sogar reinschreiben, weil das wichtig ist, weil das zu euch gehört und weil das die richtigen Leute anlockt. Darum geht's.
So, und wenn ihr euch reinschreiben,
und wenn ihr euch jetzt überlegt, so, oh, was könnten wir denn noch alles bieten und so, fragt erst eure Leute, was sie haben wollen.
Ja. Genau. Und wie stehst du dazu, dass man die Benefits auch zielgruppengerecht aufschreibt? Also braucht ein Azubi andere Auflistung von Benefits, auch wenn er auf alle zugreifen könnte, aber in der Stellenanzeige da noch mal ein bisschen zu clustern?
Wenn es so viele gibt, dann ja. Gerne. Aber in den meisten Fällen ist das wirklich unser allerletztes Problem, dass wir da. Also ja, es gibt im Moment so einen Trend, dass es so ein Bazar wird an Benefits. Und diesen Bazar bitte clustern, ja, in was weiß ich. Also erstmal die Basics, die ich gerade schon aufgezählt habe. Und dann gucken Gesundheit, Mobilität, Zuschüsse zu irgendwelchen Zeiten, ja, oder eben auch überhaupt das Thema Zeit einfach noch, ist den meisten sehr wichtig, Weiterbildung. Dass man einfach clustert. Das hilft fürs Auge vor allen Dingen.
Ich habe mal einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, Benefits sind keine Klebemittel. Der ging auch ganz gut.
Weder Klebemittel noch diese Fliegenanziehkleber. Ja? Also du kriegst mit diesen Teilen die Leute nicht. Mit den Basics ja. Weil Leute eben tatsächlich doch nach einem anderen Gehalt suchen, nach einem besseren für gewöhnlich, nach oder einer anderen Arbeitszeit oder nach einem anderen Arbeitsort. Das sind durchaus Trigger für Leute, sich zu bewerben. Die anderen Dinge darunter eher nicht.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal so klar formulierst. Wir kommen auch schon zum Ende von dieser Podcast-Folge. Ich habe eine abschließende Frage für dich. 3 Tipps, die man bei Stellenanzeigen beachten sollte, weil es sonst heißt, nach fest kommt ab.
Nicht so viel damit beschäftigen, also dieses nach so richtig festzurren, ja, an Formulierungen und die Unternehmensbeschreibung nochmal aufpusten und dieses Ganze. Also da, ganz ehrlich, ja, damit beschäftigen, aber nicht, ne, 14 Tage lang. Also lieber mal zu sagen, jetzt machen, weil ansonsten kommt nach zu fest und nach zu festen Hirnverknotungen tatsächlich ab, weil dann versinkt man in Kleinigkeiten. Lieber machen. Also better done than perfect, ne? Lieber fest und nicht ab. Was habe ich noch für Tipp? Überhaupt damit beschäftigen, weil manche stehen ja an dem Anfang, dass sie sagen, ja, wir haben halt die von vor 10 Jahren noch, die bitte nicht mehr ausschreiben. Das kann einfach nicht gut werden. Und so ein bisschen überlegen und kreativ werden, wo man ausschreibt. Und da tatsächlich auch wieder sprecht mit euren Mitarbeitenden darüber, wo halten die sich denn so privat auf, also sowohl online als auch offline. Das kann ganz gute Hinweise geben.
Danke dir, vor allem für diese ganzen hilfreichen Tipps, die man wirklich direkt in die Umsetzung bringen kann. Und damit hast du es geschafft, diesen Podcast zu einem Mehrwert werden zu lassen, was ich ganz besonders wichtig finde. Wenn man sich nämlich die Zeit genommen hat, sich sowas anzuhören und danach dann direkt weiß, alles klar, jetzt habe ich hier mal einen fokussierten Blick und ich weiß genau, was ich gleich an meiner Stellenanzeige zu tun habe, dann ist das großartig. Vielen, vielen Dank dafür, Madeleine. Sag doch mal gerade, wo kann man dich im echten Leben treffen? Also sagen wir mal fürs zweite und dritte Quartal in 2025, auf welchen Events bist du, wo kann man dich treffen?
Ich bin dieses Jahr tatsächlich auf allen Zukunft-Personal-Events, sowohl Nord als auch Süd als auch Europe. Ich bin in München auf der Talent Pro und alles andere weiß ich noch nicht. Schau mal, was sich noch so ergibt. Ansonsten trifft man mich in Stuttgart am Feuersee. Sicherlich auch im Sommer gerade, weil es einfach nett ist, weil ich hier wohne. Und online trifft man mich am besten auf LinkedIn.
Das packe ich auch mit rein in die Beschreibung. Und dann hoffe ich, dass wir heute ganz vielen Menschen eine Inspiration waren und du ganz viele Tipps da wirklich direkt auch in die Umsetzung bringen konntest oder zumindest die Anleitung dafür gegeben hast. Und sage von Herzen vielen, vielen Dank, Madeleine.
Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.